Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Schönen guten Abend aus Frankfurt. Mein Name ist Katrin Karne.
Herzlich willkommen zur Dialogserie von Radio Enlighten Next. Unser heutiges Thema: Nach dem Narzissmus. Und wie wir unseren E-Mail zu dieser Sendung geschrieben haben, ist das eine Frage, die, gerade wenn man einen spirituellen Hintergrund hat, aus verschiedenen Ecken auch oft gestellt wird. Ein Bekannter von mir, der selber auch einen spirituellen Hintergrund hat, aber eine andere Zugangsart, als was wir in den Enlighten Next machen, hat das in den letzten Wochen mal so beschrieben, gesagt, ja, ihr von den Enlighten Next mit euren Luxusproblemen, während draußen die Welt vor die Hunde geht und Atomkatastrophen und dieses und jenes, und ihr beschäftigt euch mit Bewusstsein. Und natürlich ist das so formuliert ein bisschen heftig, aber man muss sich schon, glaube ich, ernsthaft damit auseinandersetzen, wenn wir spirituell sind, was meinen wir, und ist da nicht oft auch etwas dabei, was man narzisstisch nennen könnte. Weil wenn wir uns einfach anschauen, die Suche nach Spiritualität ist, die Suche nach spirituellen Erfahrungen, all das, was uns oft motiviert, auf die spirituelle Suche zu gehen, hat zumindest in unserer Generation sehr viel immer mit mir zu tun gehabt. Ich weiß das aus meiner eigenen Biografie und ich weiß es auch aus der Biografie von anderen, dass da gab es auch so einen fließenden Übergang von Psychotherapie zu Spiritualität, und ich weiß gar nicht so genau, wo dann die Schnittlinie war, wo Spiritualität einfach etwas wie eine tiefere Psychotherapie war, wo man gemerkt hat, okay, das, was ich sonst an Selbsterfahrungsgruppen und Ähnlichem gemacht hat, das geht nicht weit genug, und das sind auch sehr tiefe Erfahrungen gewesen, und irgendwann ist man dann mitten in einem spirituellen Kontext. Aber das Motiv ist eigentlich das gleiche Motiv gewesen, wie das Motiv, in die Psychotherapie zu gehen.
Ja, das ist interessant, was du beschreibst. Ich kann einfach mehr aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass ich diese Erfahrung mit diesem fließenden Übergang von der Psychotherapie hin zur Spiritualität nicht so viel die Erfahrung hatte, aber diese Frage des Narzissmus war mir nie gekommen auf dem Weg zur Spiritualität, denn was ist denn, wenn man einen spirituellen Impuls spürt, glaubt man ja nicht, dass das irgendwie narzisstisch ist, sondern man hat ja dieses Verlangen nach Einheit, nach mehr Zusammensein in einer anderen Art und Weise, nach anders Verbundensein. Die Frage des Narzissmus und des Motivs ist ja eigentlich erst in meiner Erfahrung oder in unserer Erfahrung in den Vordergrund gekommen, mit dem Auseinandersetzen, was ist das Resultat unserer spirituellen Erfahrungen?
Ja, was ist das Resultat der spirituellen Erfahrung und auch was ist der Kontext der spirituellen Erfahrung? Weil für mich hat das Ganze erst angefangen, Sinn zu machen, wo ich so verstanden habe, Moment mal, die spirituellen Erfahrungen und die Erfahrungen, seien es kleine Erfahrungen, seien es große Erleuchtungserfahrungen, große geistige Erfahrungen, Gotteserfahrungen, die wir Menschen haben und die wir Menschen anscheinen, so scheint es, seit Anbeginn hatten, die fallen nicht immer auf den gleichen Kontext. Und ich habe erst im Nachhinein verstanden, dass es hier einen großen Unterschied macht, ob Menschen in einer klassischen, traditionellen Hochkultur vor 2000 Jahren die spirituelle Erfahrung gemacht haben, oder vor 2500 Jahren in der Zeit eines Gautama Buddhas, oder in unserer hochpsychologisierten Zeit. Dass die Interpretation dessen, was vielleicht beides eine Einheitserfahrung ist, eine ganz andere war damals, als es jetzt ist. Und dass die Renaissance von Spiritualität, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten hatten, eine Renaissance von Spiritualität ist, die oft sehr, sehr alte Wurzeln hat, sei es tibetischer Buddhismus oder indischer Buddhismus, sei es noch älter, schamanische Traditionen, sei es hinduistische, christliche Mystik. Das heißt, all das, was uns hier so motiviert hat, was uns inspiriert hat, wo es eine Wiederentdeckung von etwas gab, was ja fast Jahrhunderte zumindest auf die Seite gekehrt oder wenn nicht sogar unter den Teppich gekehrt war. Diese Wiederentdeckung, wie wir sie erfahren hatten, war die erste Erfahrung, okay, wir entdecken wieder, was mal war. Aber wir haben nicht mitvollzogen oder mitgesehen, dass wir ganz andere Menschen waren als diejenigen, die diese großen spirituellen Traditionen damals gegründet haben. Aber nicht nur die Gründer, auch die ersten Praktizierenden, die ersten Buddhisten, also nicht nur Buddha selber. Es waren andere Menschen. Und in unserer verständlichen Naivität, wie wir unsere, in meinem Fall auch viel buddhistische Zen-Texte gelesen haben, hatten wir die Annahme, so wie ich diese Texte lese, so waren sie auch gemeint. Nur, so wie ich die Texte gelesen habe, ich habe diese Texte gelesen, nachdem ich, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, jahrelang Freud-Texte gelesen habe, mich mit Psychologie beschäftigt habe, C.G. Jung gelesen habe, viel in therapeutischen Gruppen mich bewegt habe. Das heißt, diese Texte sind auf einen ganz bestimmten Erfahrungshintergrund gefallen, den gab es vor 2500 Jahren nicht. Und zu sehen, dass das einen riesen Unterschied macht, war für mich eine sehr wichtige Erfahrung.
Ja, etwas, was du beschreibst, ist ja, dass wir nicht nur unsere spirituellen Erfahrungen verstehen müssen und die Bedeutung erkennen müssen, sondern eben auch den Kontext, in dem wir als Menschen stehen, in dem unsere menschliche Entwicklung steht und wie sich Menschheit entwickelt hat zu dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Und ich finde das echt spannend, wie du das von deiner Erfahrung beschreibst, die ja nicht unbedingt mein Werdegang ist. Und gleichzeitig sind wir, was das Verständnis angeht, wie wir uns selbst fühlen und wie wir uns selbst begreifen, ziemlich gleich. Mhm. Genauso vereinzelte Individuen mit einer anderen Biografie, aber es fällt, die Erfahrung fällt auf den gleichen Kontext. Und da ist ja auch etwas Spannendes dran, dass es hier eben einerseits darum geht, dass ein Individuum diese Erfahrung macht, aber gleichzeitig fällt es auch auf ein Bewusstseinslevel.
Ja. Mhm. Und um es vielleicht noch um eine Nuance zuzuspitzen, was du sagst, das Individuum, das du ansprichst, ist selbst ein Bewusstseinslevel. Wir haben das in unseren Sendungen ja immer wieder angesprochen, das kommt immer wieder heraus und ich glaube, man kann eigentlich nicht genug darüber reden, zu sehen, dass unsere Individualität eine Errungenschaft unserer Zeit ist. Dass sie eine Errungenschaft der Aufklärung, eine Errungenschaft der Moderne und dann in ihrer vollen Blüte eine Errungenschaft der Postmoderne ist, dass unsere vielfältige, nuancenreiche, in allen Schattierungen existierende Individualität, diese bunte Republik, wie es manchmal heißt, überhaupt die Idee einer bunten Republik, das ist eine Bewusstseinsebene, eine pluralistisch-individualistische Bewusstseinsebene, die wir uns mühsam erkämpft haben, oder teilweise auch für uns erkämpft worden ist, von Menschen, die hier einfach Pionierleistungen gemacht haben, sei es im Bewusstseinsfeld, sei es im psychologischen Feld, sei es aber auch im politischen Rahmen. Und das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen. Und das ist auch der Kontext, in dem wir Erfahrungen machen. Und das ist auch der Kontext, in dem wir spirituelle Erfahrungen machen. Und so wichtig und so notwendig dieser Individualismus ist. Der Individualismus hat natürlich was auch Begrenzendes. Er begrenzt meine Erfahrung auf meine individuelle Erfahrung. Er fokussiert die Erfahrung auf meine individuelle Erfahrung. Er fokussiert den Bedeutungsrahmen meiner Erfahrung auf mich. Was bedeutet das für mich? Wie fühlt sich das für mich an? Ist das etwas, das mir weiterhilft? Ist das etwas, das mir etwas gibt? Ist das etwas, das für mich gut ist? All diese Fragestellungen, die für uns ganz natürlich sind, sind Fragestellungen, die vor 100 Jahren so nicht gestellt wurden. Und damit sind wir schon mittendrin, was wir Narzissmus bezeichnen. Weil Narzissmus ist ja nichts anderes als diese absolute Überhöhung des Individuums, sodass die Welt daneben verblasst. Dass dann auch Fukushima mehr von der Seite her wichtig ist, als dass es mir Angst macht. Mhm. Und weniger, was der Weltzusammenhang ist, in dem wir sind. Und hier zu sehen, dass die Spiritualität und die Formen der Spiritualität, die wir entwickelt haben, die stark psychologisch durchformten Weisen der Spiritualität, die ja neue Formen des Buddhismus waren, neue Formen der Mystik waren, auch neue Neo-Schamanismus waren, dass die alle sehr stark geprägt waren von diesem hochindividuellen Ansatz und eben in Konsequenz auch mit dem damit einhergehenden Narzissmus, das heißt diesem radikalen Selbstbezug, wo selbst die Alleinheitserfahrung, also das, was die tiefste spirituelle Erfahrung ist, etwas ist, wo ich sage, ah, was bedeutet das für mich?
Nee, das ist spannend und vielleicht lass uns hier einfach auch langsam gehen, weil du beschreibst eben, dass die Spiritualität mehr auch in diesen persönlichen Kontext gerückt ist, wenn ich dich richtig verstanden habe. Gleichzeitig ist die Erfahrung aber immer eine, die diesen persönlichen Kontext radikal überschreitet. Was passiert an diesem Moment? Ich fand das gerade einfach sehr spannend. Ich dachte, was bedeutet das dann, dass Spiritualität in einen persönlichen Kontext gegangen ist? Das ist ja eigentlich ziemlich extrem, wenn wir das mal so zulassen, wie stark wir glauben, selbst zu wissen, dass das Überpersönliche, was das ist, was das bedeutet, dass wir das so stark vereinnahmen, dass diese Identifizierung als Individuum so stark ist. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer guten Freundin, die auch so an den Kontext etwas kennt, von dem wir arbeiten. Und die Frage, die sie mir stellte, war, wenn du das dann nicht mehr alles so persönlich siehst, wie ist das denn dann? Gehst du dann so wie aus dich raus und schaust dann objektiv auf dich? Und ich wusste erst gar nicht so genau, wie sie das meinte, aber dann wusste ich, was sie ansprach, war die Qualität, über die wir hier auch in diesen Radiosendungen oft reden, ist ja das, was wir ansprechen, das, was zwischen uns passiert, ist mehr wahr als meine innere Erfahrung. Aber ihr fehlte noch so sehr dieser Bezug dazu, überhaupt völlig von sich selbst loszulassen, völlig nicht mehr sich selbst zu reflektieren darin. Und sich völlig auf etwas einzulassen, was nicht so unmittelbar mit mir sich anfühlt. Und das fand ich einen sehr spannenden Moment.
Und ich glaube, dass da auch zwei Dinge reinkommen. Das eine ist, das hast du meines Erachtens ja mit angesprochen, dass natürlich diese radikal mich transzendierende Erfahrung von, sprechen wir mal von Alleinheit oder Nichtgetrenntheit, die auf mich zu beziehen, ist ja eigentlich was Absurdes.
Ja.
Ist eigentlich etwas, was der Erfahrung widerspricht und wir machen es trotzdem.
Genau.
Und vielleicht ist ja auch das gemeint, wenn jemand wirklich aufwacht, wenn jemand wirklich von tiefer spirituellen Einsicht transformiert wird, dass er einfach diesen Bezugspunkt aufgibt. dass er diese Erfahrung von Ganzheit nicht mehr auf sich zurückbinden muss. Und da ist vielleicht auch in einer offensichtlichen Weise zu sehen, dass das natürlich gefährlich ist, weil all das, womit man sich identifiziert, das, wo wir hochindividuierte Individuen denken, das bin ich, das ist genau das, was man loslassen muss. Nicht, dass das dann nicht nachher noch da ist, aber es ist nicht der Bezugspunkt, auf den es letztendlich ankommt. Und das ist eine sehr desorientierende Erfahrung. Mhm. Und verlangt eine Demut und eine Hingabe an etwas radikal Unbekanntes und auch nicht Wissbarem. Also das ist nicht nur unbekannt, sondern es ist auch einfach nicht in Wissen rückbindbar. Der Mysteriumscharakter ist und bleibt. Und sich dem hingeben, hat für unsere Identifikation was Bedrohliches. Und wenn es nicht bedrohlich ist, ist es auch nicht wirklich transformierend. Also wenn mein, um es beim Namen zu nennen, mein Ego nicht bedroht ist, dann transformiert es auch nicht. Mhm. Und ja, vielleicht ist das der Unterschied von wenn Ken Wilber sagt, eine Spiritualität, eine translative Spiritualität, die einfach einbettet und Halt gibt in dieser Welt, und einer transformativen Spiritualität, die unsere Identität erschüttert.
Das ist interessant. Also einfach nochmal den Bezugspunkt loslassen, mhm, was du angesprochen hast, da vielleicht nochmal reinzugehen. Denn die Frage bleibt wahrscheinlich dann immer wieder für das Individuum, ist da noch ein Bezugspunkt oder heißt es wirklich alles loszulassen? Und man merkt richtig, wenn man das so einfach ranlässt, einfach in diesem Moment an sich ranlässt, wie sehr man immer noch einen Bezugspunkt haben will, selbst in der Spiritualität. Mhm. Meine Erfahrung, die Erfahrung, ich möchte die Erfahrung noch einmal machen, ich möchte die Erfahrung noch tiefer machen, ich bin da noch nicht ganz. All das hat ja irgendwo immer wieder was damit zu tun, dass wir den Bezugspunkt behalten wollen. Mhm. Und dieses wirklich reinlassen, dass das all das übersteigt und ich wirklich ein solches Vertrauen haben kann, so tief loszulassen und gleichzeitig eben in dieser Welt zu sein. Das ist ja auch, was wir auch in der E-Mail geschrieben haben, was ist die Rolle der evolutionären Spiritualität? Es geht ja nicht darum, so sehr loszulassen, dass wir in einem ewigen Zustand schweben, dass wir völlig die Welt verlassen haben und die Welt als Illusion sehen und uns hier nicht mehr involvieren wollen, sondern wir wollen uns ja als Individuum in einer neuen Art und Weise hier involvieren.
Ich würde sogar sagen, vorerst geht es schon darum, einmal alles loszulassen. Da ist ein Punkt, wo diese Bezugslosigkeit wichtig ist. Also was mir einfällt, und das ist noch fern von jeder evolutionären Spiritualität, aber ich finde es einfach eine sehr kräftige Anschauung, was der spirituelle Weg vielleicht überhaupt ist. Das sind diese 10 Ochsenbilder. Das sind 10 Bilder in der Zen-Tradition, die so verschiedene Stadien des Aufwachens darstellen. Und der Ochs ist das Symbol für das Aufwachen, sagen wir es mal so. Und da ist in der Mitte etwas, wo nichts mehr ist. Mhm. Aber es ist die Mitte von diesen 10 Ochsenbildern. Und am Schluss, das 10. Ochsenbild, da reitet derjenige auf seinem Ochs wieder am Marktplatz. Das ist dieses Wiederankommen in der Welt. Und das ist dann eine erste Form von Weltbezug, aber da ist noch nichts Evolutionäres dran. Und In einer postmodernen Spiritualität wird das dann oft so auch interpretiert, so ja, eben diese tiefe Erfahrung. Und dann bin ich halt wieder mein postmodernes Individuum. Und ich glaube, da ist das, was in einer evolutionären Spiritualität, was du reinbringst, so dieser radikal neue Ansatz. Zu sehen, dass wir eben in einer Zeit leben, wo wir nicht nur von diesem radikalen Aufwachen in die Bezugslosigkeit, um es mal so nennen, oder wie immer man das bezeichnen wollen, ist nichts, Brahman, Gott, sondern dass neben dem auch ein Aufwachen ist, dass hier ein riesen Werdensprozess Teil dieser Welt, dieses Universums ist, der wir auch sind. Und wenn wir in der Welt ankommen, kommen wir nicht nur in unserer Individualität an, sondern wir kommen auch in einer tiefen Erfahrung an, dass diese Welt eins ist in ihrem Werdensprozess. Und was hier so radikal neu und meines Erachtens auch so radikal ein Ausweg aus diesem Narzissmus ist, ist dieses Erkenntnis, dass selbst meine Individualität, selbst unsere wirklich hochentwickelte Individualität nur Teil eines riesigen Werdensprozesses ist. Es ist eigentlich diese simple Einsicht, die letztendlich nicht so simpel ist, vor allem wenn man sie wirklich tief ranlässt, dass selbst dieses intensive Empfinden, ich bin ich in dieser Individualität und du bist du und er ist er und sie ist sie, selbst das sind nur Punkte, Entwicklungspunkte eines riesigen Entfaltungsprozesses. In dem Augenblick, in dem ich das wirklich reinlasse, ist meine Individualität nicht mehr die letzte Bastion, sondern sie ist Teil von etwas viel Größerem, nämlich der Evolution des Universums. Und das ist wahrscheinlich das, was Endo Kohn auch evolutionäre Erleuchtung nennt, dieses wirkliche Aufwachen, dass dieses Werden, dieses kreative, immer neu sich entfalten des Universums, auf einer viel tieferen Ebene das ist, was wir eigentlich sind, als diese Individualität. Diese Individualität ist ein wichtiger Moment davon, entscheidender Moment davon, weil ohne diese Individualität wir auch nicht einmal Individuen sein können, die das wahrnehmen, aber es ist nur ein Teil, es ist nicht das Ganze.
Nee, das stimmt. Und es ist ja auch interessant, wenn man sich wirklich darauf einlässt, wie du das beschrieben hast, dass ich das wirklich nicht nur theoretisch verstehen kann, sondern wirklich das an mich ranlasse, dann ist die Erfahrung auch die, dass ich erst in dem Moment, wo ich die Individualität oder die Identifizierung mit dem Ego wirklich loslasse, dass ich es überhaupt sehen kann. Dass ich überhaupt sehen kann, wie identifiziert ich bin. Ich brauche dieses radikale Loslassen. Und das ist, glaube ich, wo es so spannend wird und wo man dann schaut, oh mein Gott, wir waren so identifiziert, wir sind so identifiziert und wir fangen an, das zu erkennen und können uns dann entscheiden, darüber hinauszugehen. Und es braucht mehr, als es nur als ein theoretisches Modell zu verstehen, weil es ist sehr logisch und macht total Sinn, auch wenn man zurückschaut auf die gesamte Menschheitsentwicklung, die Station, durch die wir uns hindurch entwickelt haben. Aber es ist ein ganz was anderes, es wirklich, so wirklich diesen Schritt machen zu wollen, es wirklich darüber hinausgehen zu wollen, um es dann auch wirklich einfach zu sehen für sich selbst. Und ich finde auch, Endo beschreibt das mit diesen drei Schritten, wie er das sagt. Wenn man das Ego als eine Seite betrachtet, seines Selbst, dann dieses völlige Loslassen, was wir beschrieben haben, das Nichts, das aus dem Ego hinaustreten in der spirituellen Erfahrung und dann auf der anderen Seite herauskommen und sehen, aus diesem Nichts entsteht etwas, was größer ist als die Identifizierung mit dem als das Individuum, dieser evolutionäre Prozess, der zu sich selbst erwacht, wie wir das auch immer wieder beschrieben haben, du das beschreibst, aus dem Nichts entsteht etwas. Und Andrew beschreibt das, was ich so anschaulich finde, von minus 1 muss man durch 0 zu plus 1 gehen. Mhm. Und es macht einfach total Sinn, das Ego würde so sehr gerne sofort der evolutionäre Impuls sein, aber es muss erst losgelassen werden.
Ja. Ja, das stimmt sehr. Ich glaube auch, dass man evolutionäre Erleuchtung, also die Arbeit von Andrew Cohen, nicht wirklich verstehen kann, wenn man sie nicht in den Zeitkontext setzt. Dass Andrews spirituelle Arbeit eine bestimmte Antwort zu einer bestimmten Zeit auf ein bestimmtes Zeitphänomen ist. Vor 100, 200 Jahren hätte evolutionäre Erleuchtung so nicht Sinn gemacht, weil das Phänomen, auf das sie antwortet, nämlich der postmoderne Narzissmus, die Sackgasse, die wir mit unserem Hyperindividualismus erreicht haben. Und ich sage absichtlich erreicht haben, weil das ja nicht nur ein negatives Phänomen ist. Die Geschichte, unsere Bewusstseinsgeschichte und Geschichte geht, wenn man genauer hinsieht, immer so, dass wir, was immer wir als Errungenschaft erreichen, so weit gehen, bis wir in der Sackgasse sind und herausfinden, okay, jetzt brauchen wir eine neue Antwort, um weitergehen zu können. Und das, was Endo hier an evolutionärer Erleuchtung zeigt, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir die Entwicklung des Ganzen in einer Art und Weise bewusst werden, wie wir es als Menschheit noch nie konnten, und gleichzeitig, wie das, diese tiefe Erkenntnis, exakt das ist, was unseren Narzissmus aushebelt. Weil in dem Augenblick, in dem wir eben erfahren, dass selbst unsere Hyperindividualität Teil eines kreativen Prozesses ist, kann ich zu dieser tiefen spirituellen Erfahrung kommen: Ich bin dieser Prozess. Und dann sitzen wir anders zusammen, auch so wie wir jetzt gerade reden, wenn wir die Identifikation mit der absolut gesetzten Intuität loslassen, sagen, ja, das ist Teil des Ganzen, geht nicht weg, aber da ist viel mehr. Und dieses Mehr ist der Prozess. Und der Prozess ist ein Bewusstseinsprozess. Und Bewusstsein, das bin letztlich ich. Ich, das ist ja diese Subjektivität, die sich mit irgendetwas identifiziert. Ich kann sich mit meiner Nationalität, mit meiner Familie, mit meinem was auch immer identifizieren. Das, was ich mit ich meine, hängt von meinem Bewusstsein ab. Und wir sind zu einem Punkt gelangt, wo wir sehen können, dass dieses Ich sich auf den Prozess als Ganzes bezieht. Und das ist eine tiefe spirituelle Erfahrung. Und diese Erfahrung hebelt den Narzissmus aus.
Genau, das habe ich auch gerade gedacht, wo du gesprochen hast. Das ist die spirituelle Erfahrung. Und das spirituelle Erfahrung ist nicht nur die Erfahrung in Stille, im Sein, sondern der Prozess selber ist die spirituelle Erfahrung, die wir machen. Mhm. Als uns, als die Träger dieses Prozesses. Und es ist eine Erfahrung, die immer in dem Moment, wo man sich einfach nur darauf bezieht, absolut lebendig wird. Und ich weiß nicht, wie oft wir das schon gesagt haben, und ich will es einfach wieder sagen, dass wir hier, während wir in diesem Dialog sind, genau diesen Prozess lebendig erfahren. Und wir kommen hier rein, wir setzen uns an diese Mikrofone und etwas will entstehen.
Genau. Und dass das der eigentliche Punkt ist, weil ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass das, was wir vorher als Bewusstseinsschichten angesprochen haben, was man auch als Kultur ansprechen kann, das entwickelt sich ja aus Praxis, nämlich aus Lebenspraxis oder man könnte auch sagen aus Dialogpraxis, indem wir im Dialog woanders hingehen, erkennen wir uns anders. Und insofern ist es auch etwas, was immer und immer wieder neu durchgangen werden muss, weil dieses Neue auch eine sehr zarte Pflanze ist, die gegenüber dem Status quo noch kaum reale Existenz besitzt. Und nur durch unsere bewusste Absicht, dort immer wieder hingehen zu können, immer wieder hinzugehen und hinzugehen nicht in einer theoretischen Überlegung, sondern in einer praktischen Gelebtheit. Das heißt, hingehen, indem wir wirklich im Dialog uns darauf beziehend den Bezugspunkt uns entwickeln, geben wir dieser zarten Pflanze Kraft. Mhm. Es entsteht eine neue Realität, indem wir sie üben, einüben. Zuerst, indem wir sie üben, wahrnehmen zu können und dann, indem wir sie üben, sie sein zu können. Und das ist Bewusstseinspraxis. Und das, auch das ist etwas, was wir in diesen Radiosendungen immer wieder sagen, ist genauso spirituelle Praxis, wie Meditation spirituelle Praxis ist. Und ich glaube, dass es etwas ist, was wirklich eine Kraft hat, die nur aus diesem Miteinander entsteht.
Und wo wir eben auch wirklich glauben, dass diese Veränderung, dieses Bezugspunkt so nötig ist, im Angesicht all dieser Probleme, die wir in der Welt facen, denen wir uns gegenüberstehen.
Also das finde ich toll, dass du den Bogen wieder schließt zum Anfang, den ich so fast brachial gesetzt habe, weil das genau stimmt. Weil wenn man das so sieht, dann sind das keine Luxusprobleme, sondern nur aus dieser Identifikation mit dem kreativen Prozess selbst entwickeln wir eine Haltung, die wirklich auch Welt gestalten kann auf eine neue Art und Weise. Weil die Welt Probleme immer aus unseren Bewusstseinsstrukturen uns beziehen, entstehen. Es sind die jeweiligen Weltbezüge, die unsere Probleme kreieren und die Probleme, die wir jetzt gerade in dieser Welt als Menschheit stark ausleben, sind Ausdruck unseres Weltbezugs. Und nur wenn wir unseren Weltbezug ändern, und das ist eine tief spirituelle Sache, sind wir auch in der Lage, neue kreative Antworten für die Welt zu entwickeln. Das ist nicht die praktisch Hand anlegen, und dieses praktisch Hand anlegen, sei es einen Nuklearreaktor unter Kontrolle zu bringen, ist radikal notwendig und das ist das Letzte, was mir jetzt am Herzen liegen würde, das kleinreden zu wollen oder die Global Warming praktisch Hand anzulegen, aber zu sehen, wenn wir nicht neue Weltbezüge, und neue Weltbezüge sind neue Bewusstseinsformen, durch Übung uns erarbeiten, werden wir permanent das reproduzieren, was wir bisher schon gemacht haben.
Nee, genau, und neue Weltbezüge sind immer nur durch uns Menschen möglich geworden und es war nie die Masse der Menschen, die das vorpioniert hat. Und wenn wir aber spüren, dass wir darauf resonieren, ist es einfach so wichtig, dass wir hier auch den ganzen Weg gehen wollen.
Ja. Vielleicht ist das der Punkt, wo wir das Gespräch wieder aufmachen wollen. Und es gibt wie immer die Möglichkeit, sich per Telefon einzuwählen. Da wir jetzt lokale Einwahlnummern haben, muss ich jetzt eine ganze Latte von Nummern hier vorlesen. Die deutsche Einwahlnummer ist 02 34 543 98 10, also nochmal 02 34 543 98 10. Die Schweizer ist nicht mit 0041, wie sie hier steht, weil die Schweizer dürften schon aus der Schweiz anrufen, sondern aus der Schweiz ist es dann 044 595 9030, 044 595 9030, Österreich 01 26 50 540. Der Zugangscode ist für alle gleich. Der Zugangscode ist 92 54 32 und der lautet Taste. 52 54, Entschuldigung, 92 54 32 und die Raute Taste. Die Telefone sind stumm geschaltet, das heißt, ihr könnt euch mit der Stern 6 Taste die Telefone frei schalten. Wir werden es auf jeden Fall so probieren, dass das technisch besser funktioniert, als das letzte Mal funktioniert hat. Also Stern 6 und das Telefon ist dann freigeschaltet. Mit Stern 6 kann man das Telefon auch wieder stumm schalten. Für diejenigen von euch und Ihnen, die nur per Computer zugeschaltet sind und kein Telefon in der Nähe haben, gibt es die Möglichkeit, per E-Mail sich hier mit einzubringen. Die E-Mail-Adresse nochmal radio@enlightennext.org, radio@enlightennext.org. Das gesagt, freuen wir uns, falls wir den ersten Hörer oder die erste Hörerin hier schon im Studio zugeschaltet haben.
Also ich habe direkt eine Frage.
Ja, hallo.
Hallo. Ihr habt gesagt, dass die Probleme, die wir jetzt haben, Ausdruck sind unseres jetzigen Weltbezugs. Und dass es sozusagen darum geht, Ausdruck zu sein eines neuen Weltbezugs. Könnte man da auch sagen, also eines neuen Nicht-Weltbezugs, sondern der Bezug auf dieses, was man nicht weiß oder was dann aus diesem Urgrund, wie ihr das nennt, sozusagen entstehen kann als etwas Neues. Wo aber dieser Urgrund oder das, was vor 2.500 Jahren war oder diese alte Tradition so betonen, sozusagen daraus entsteht, aber die haben sich ja auch darauf bezogen. Also irgendwie habe ich da noch einen Knoten im Kopf, weil das so neu ist.
Ich würde sagen beides. Weil das, was du als Nicht-Weltbezug beschreibst, und ich nehme mal an, was du damit ansprichst, ist schlicht und einfach die Erleuchtung selber.
Ja.
Das ist ja nichts anderes als die Freiheit. Die Freiheit von. Und so wie ich es zumindest sehe, hast du vollkommen recht. Diese Freiheit, diese Freiheitserfahrung ist eine Freiheit von der Welt. Und die war vor 2.500 Jahren nicht anders, als sie jetzt ist. Um das vielleicht rückzubinden zu dem, was wir in dem Gespräch vorher gesagt haben, bei diesen Zen-Ochsenbildern, ist es genau dieses Mittelbild, wo auf diesem Bild nichts drauf ist. Da ist nichts drauf. Was sich ändert, ist das, wo man zurückkommt, weil dieses Aufwachen ist ein anderes und ein neues Aufwachen, da ist alles passiert auf diese Erkenntnis von Freiheit. Und Endo betont immer wieder, die neue Erleuchtung baut auf der traditionellen Erleuchtung auf. Sie überspringt sie nicht, sie kann ohne sie gar nicht. Das, was du ansprichst, ist die Bedingung von Freiheit. Weil es die Freiheit von der Bedingtheit ist, die in dieser tiefen Erfahrung möglich wird. Was neu ist, ist zu erkennen, dass es nicht nur diese Absolutheit des Seins gibt, sondern eben auch die Absolutheit des Werdens. Und zu sehen, dass dieser Werdensprozess, der ein radikal immanenter ist. Wir sprechen ja nicht jenseits des Universums, sondern vom Universum selber. Das ist ein radikales Werden, das wir sind. Und das ist was anderes und Neues. Und das ändert unseren Weltbezug, weil zu erkennen, wir sind nicht nur jenseits der Welt, um jetzt in deinen Worten zu bleiben, sondern wir sind das Werden der Welt. Das ist ein Weltbezug.
Und gleichzeitig, also paradox, auch das Jenseits.
Absolut, ja.
Gleichzeitig.
Absolut, ja. Das ist ja, das ist ja dieses, wie du vollkommen sagst, das Paradoxe. Und Ender spricht das manchmal so an, warum ist der Urknall überhaupt passiert? Warum wurde aus nichts etwas? Und irgendwo gibt es einen Bezug zwischen dieser Jenseitigkeit und dem, wo Ender bringt es manchmal in die Sprache, Gott sich entschieden hat, in die Welt zu gehen oder Welt zu werden. Das ist natürlich eine theologisch gefasste Sprache, die man jetzt wörtlich nehmen kann oder auch nicht.
Ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, in dieser Ganzheit, wir sind nicht nur die Probleme dieser Welt, wir sind ja auch die gesamte Schönheit. Wir sind eben, wie du gerade gesagt hast, Tom, wir sind der Werdensprozess. Also auch diese Gesamtheit anzunehmen. Das heißt, was wir annehmen müssen, ist unser höchstes Potenzial, sowie eben auch unsere dunkelste Seite. Und oft bewegen wir uns halt einfach in so einer Grauzone irgendwo dazwischen. Und Erleuchtung hat ja auch damit etwas zu tun, wirklich zu wissen, wer man ist.
Ich würde hier gerne auch eine Frage mit einbringen, die uns per E-Mail erreicht hat, die der Gerd gestellt hat, aus München. Der schreibt: Rückgebunden im Nichtwissen, im Unpersönlichen, im Mysterium. Ist es da nicht besser, sich als ein offenes Wesen zum Bezugspunkt zu nehmen, mit allem Vorbehalt, als Provisorium sozusagen? Denn dieses vorübergehend Identifikation ist zumindest konkret und bleibt nicht bloß in dieser unfassbaren Unendlichkeit gestellt. Wenn ich was drauf sagen kann, ich würde dem Gerd hier eigentlich ganz zustimmen, weil es hat meines Erachtens auch einen direkten Bezug zu dem, was wir vorher angesprochen haben, auch von dem mit traditioneller und evolutionärer Erleuchtung, weil diese Offenheit des Mysteriums von Aufwachen zu nennen wir es Jenseitigkeit, ist wirklich, es ist dieses Mysterium des Unfassbaren. Diese Offenheit des Werdensprozesses ist aber eine andere Offenheit. Es ist eine Offenheit dem Möglichen gegenüber. Sobald ich in die Zeitlichkeit reingehe, die Zeitlichkeit als Teil der Welt wahrnehmen, zeigt sich dieser Möglichkeitshorizont, und die Offenheit ist die Offenheit des Möglichen, und die hat immer auch dieses noch nicht Wissbare oder nur Ahnbare, aber es ist eine andere Offenheit, weil sie nach Realisation drängt. Und sich in diese Offenheit hineinzulehnen, mit all diesen Konkretheiten, die wir sind, und diesen Möglichkeitshorizont als Ganzes wahrzunehmen, in seiner Ganzheit, aber auch in seiner Differenziertheit, und ihn gemeinsam immer weiter zu leben, darin sehe ich evolutionäre Spiritualität.
Nee, ich finde das gut, was du sagst. Ich hatte erst nicht mich dazu beziehen können, ein offenes Wesen. Mein Bezug zu Wesen hat gleich auch immer irgendwie etwas Bestimmtes. Aber diese Art, was du in den Raum gestellt hast, der Möglichkeit des Beziehens zu etwas, aber es ist Möglichkeit, hat mehr Fassbarkeit.
Ja.
Man weiß, man hat eine Richtung, eine Entwicklungsrichtung. Und gleichzeitig ist es nicht fixiert.
Und es ist einfach diese tiefe Erkenntnis des noch nicht.
Ja. Und es hat das, was Andrew immer beschreibt, diesen evolutionären Drang. Man spürt es förmlich in sich. Möglichkeit heißt, ich will werden. Da will etwas. Und man selbst ist gefragt. Mhm. Weil wer anders als ich kann es manifestieren?
Ja. Nee, genau das. Weil wo zeigt sich denn die Möglichkeit? Die Möglichkeit zeigt sich im Bewusstsein. Im wessen Bewusstsein? In dem Bewusstsein, in dem die Möglichkeit erscheint.
Genau.
Das heißt, wenn sie in meinem erscheint, bin ich gefragt. Und das ist eine ganz andere Orientierung als einfach loslassen und sein, sondern ich bin gefragt, zum Agenten des Möglichen zu werden. Und da sehe ich eine unheimliche Kraft drin. Und das ist meines Erachtens die Schönheit einer evolutionären Spiritualität, dass wir zum Agenten des Möglichen werden, in aller Offenheit.
Ja, vielleicht haben wir ja noch jemanden in der Leitung in der Zwischenzeit.
Ja, hallo.
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 Ich finde es total spannend, dass praktisch Bewusstsein in mir erscheint und ich zum Agenten werden kann, wenn ich dem zustimme sozusagen. Und dann ist meine Frage, ich kann auch einfach zum Agenten gewählt werden, ohne dass ich gesucht habe. Also,
ich glaube, das
ist heutzutage wirklich so, dass Bewusstsein.
Ups, jetzt haben wir dich verloren.
Das jetzt irgendwie technisch etwas verloren gegangen.
Hallo?
Ja, jetzt hören
da
wir
bist
dich
du wieder.
Komisch. Ich wollte nur noch sagen, also es ist ja wirklich so, dass Bewusstsein sich jemanden raussuchen kann, ohne dass er speziell darauf hingearbeitet hat. Und dass das wirklich eine Überraschung sein kann.
Ich glaube, da hast du absolut recht. Ich glaube eigentlich, dass es genau so funktioniert. Also meine Erfahrung ist genau die, nicht bewusst gesucht zu haben. Gleichzeitig denke ich aber, dass auch ein unbewusstes Suchen einfach da ist, weil es Teil des Prozesses ist. Aber in dem Moment, wo wir erkennen, dass wir gefragt werden, da ist natürlich dann der Moment, wie weit entwickelt bist du, ist dein Bewusstsein, wie sehr hast du wirklich den Mut, das Herz, die Größe, darauf zu antworten.
Ich finde es total gut, wie du das schilderst, dass man sich das ja, dass man das vielleicht gar nicht sucht, sondern dass das einfach im Bewusstsein erscheint. Und wenn man sich das einfach vergegenwärtigt, wenn man je nach Blickwinkel die Gnade oder auch die Herausforderung hat, sich dessen bewusst zu werden, spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich danach gesucht habe oder nicht, sondern die Tatsache ist, dass es der Fall ist und dass ich eigentlich nicht so tun kann, als wäre die Tür, die offen ist, zu. Ich muss mich der Tatsache, dass ich mir etwas bewusst geworden bin, stellen. Wenn ich es nicht tue, hat es etwas mit einem Mangel an Integrität zu tun, weil ich tue so, als wäre etwas, was nicht ist, oder umgekehrt, als wäre etwas nicht, was ist. Und insofern sind wir einfach herausgefordert, unserer tiefsten Erkenntnis Rechnung zu tragen. Und die Frage ist, und das ist eine ethische Frage, stellen wir uns dem? Stellen wir uns dem, was uns in unserem tiefsten Bewusstsein bewusst geworden ist, tragen wir dem Rechnung? Und wenn wir dem nicht tun, da passiert etwas. Dieser Mangel an Integrität macht etwas mit unserer Seele. Und die Hingabe, sprich dem Rechnung zu tragen, was ich hier im Bewusstsein zeigt, macht auch etwas mit der Seele, es macht etwas auf, es macht etwas frei. Es gibt den Weg frei fürs Mögliche. Und zu sehen, das sind ganz reale seelische Kräfte, da ist keine Metaphysik dahinter, das ist einfach so.
Ich finde das auch so schön, weil das jetzt so deutlich macht, dass das ist nicht nur jemand besonders abgehobener, besonders was weiß ich, spirituell praktizierender, sondern, wie soll man sagen, dass es wirklich Otto Normalverbraucher treffen kann.
Exakt. Sprich uns. Ja. Exakt. Ich würde gerne noch eine Frage reinbringen, die wieder bei E-Mail zu uns gekommen ist, wo uns der Ralf schreibt, liebe alle, wiederum ist es eindrücklich zu spüren, was für ein starkes Feld wir hier gemeinsam erfahren dürfen. Erst so wird es mir möglich, überhaupt intensiv zu erfahren, dass wir zugleich das Sein als auch das Werden der Welt sind. Ist dieses Spannungsfeld, sind diese scheinbaren zwei Seiten einer Medaille, woraus mir immer wieder dieser gewaltige Impuls spürbar wird, den Endos Eros bzw. evolutionären Drang nennt. Nur aus diesem Bewusstsein kann und muss eine neue Kultur entstehen, durch unsere Teilnahme als Agenten. Wunderbare Sache. Ralf. Wenn ich die Frage richtig verstehe, war es die Frage, sprechen wir hier von dem, was Endo Eros oder evolutionären Drang nennt? Und hundertprozentig ja. ist exakt das, was Endo eben diesen evolutionären Impuls. Und in letzter Zeit nenne das auch sehr stark Eros, als sich auf diese griechische Mythologie des Drang des Schaffens als Eros zu bezeichnen. Und ich glaube, die neue Erleuchtung, die evolutionäre Erleuchtung, die sich hier zeigt, wo Endo einfach so eine starke Stimme dafür ist, ist ein Aufwachen dazu. Es ist nicht nur ein Aufwachen zu dem Grund des Seins, obwohl dieses Aufwachen zum Sein selber oder zum Bewusstsein selber noch immer allem vorangeht. Es ist auch ein Aufwachen zu dem, wie der Ralf so schön beschrieben hat, diesem Drang des Werdens. Und ich glaube, es ist auch spannend zu sehen, dass dieser Drang des Werdens eine andere Erfahrung ist. Nämlich wirklich eine drängende. Es ist keine Erfahrung von inneren Frieden, es ist eine drängende Erfahrung, weil das Mögliche danach drängt, wirklich zu werden.
Vielleicht dem einfach noch angefügt zu dem, was du sagst, weil du hast auch das Wort Seele reingebracht. Dieses Drängen eben aus dieser Qualität der Seele heraus, aus dieser Qualität des Nicht-Getrenntseins heraus wirklich entstehen zu wollen als sich selbst, wird andere Qualitäten schaffen, als das, diesen anderen Drang, den das Ego eben kennt und wo auch immer wieder die Fragen gestellt werden, ja, Drang und das kennen wir doch und sieh doch, wo uns das hingeführt hat. Aber wer wirklich aufwacht zu diesem Drang, weiß, wie ganzheitlich dieser Drang ist, sich wirklich zu höheren Qualitäten von Einheit und Integration zu entwickeln.
Nee, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, weil das erlaubt auch noch einmal so das Thema von der heutigen Sendung, nämlich jenseits oder nach dem Narzissmus, hier von genau der Fragestellung her zu beleuchten. Weil wenn ich mich frage, was dringt hier, ist es meines Erachtens sehr offensichtlich, dass hier verschiedene Dinge dringen können. Es kann meine Biologie drängen, es kann meine Eitelkeit drängen, es kann meine Wichtigkeit drängen, oder es kann einfach das objektiv Mögliche drängen. Das hat mit mir als Person primär mal gar nichts zu tun, außer dass ich gemeint bin. Das Mögliche ist das Mögliche, und der einzige Punkt, wo ich da reinkomme, ist, dass ich gemeint bin. Aber es ist nicht mein Drang im persönlichen Sinn, wie der Drang meiner Biologie, meiner Eitelkeit oder was auch immer. Und diesen Unterschied zu sehen, ist, glaube ich, wichtig, weil daran auch sichtbar wird, wie das der Sprung aus dem Narzissmus raus ist, weil ich wahrnehme, da drängt was anderes. Nämlich das Werden selber.
Ja.
Ich würde hier gerne noch etwas anfügen. Wir stehen jetzt gerade vor Ostern. Und ich habe mich immer gefragt, was bedeutet mir Ostern jetzt? Und jetzt ist das so deutlich geworden während dieser Sendung, dass Narzissmus loslassen, das ist das Sterben eigentlich zum Null und dann kommt der Drang des Werdens zum Leben.
Wow. Ja. Diese Osterinterpretation gefällt mir.
Ich bin jetzt ganz glücklich, dass die jetzt gekommen ist.
Danke, ja.
Sehr schön.
Noch eine E-Mail-Frage, die sagt, Tom sprach von dem zarten Pflänzchen, was man erst wahrnehmen lernt, um es dann mehr und mehr werden zu wollen. Was für ein schönes Bild. In ihm ist gar kein Platz für einen Selbstbezug und Narzissmus. Wie kann man sehen den Zusammenhang zwischen diesem zarten Pflänzchen, Bewusstsein und den drängend erscheinenden Problemen unserer Zeit? Ich glaube, ich sag mal so, was mir einfällt dazu, ist eine klassische Antwort von Endo. Weil er macht eine Unterscheidung zwischen unseren Überlebensfragen und diesem zarten Pflänzchen. Natürlich müssen wir überleben, natürlich müssen wir ökologisch überleben, natürlich müssen wir ökonomisch überleben, natürlich müssen wir sozial überleben, natürlich müssen wir psychologisch überleben. All diese Dimensionen haben uns als Menschheit immer begleitet, weil die Vorbedingung, um sich entwickeln zu können, ist zu überleben. Aber zu sehen, sich zu entwickeln, ist mehr als überleben zu wollen. Es ist wirklich woanders hingehen zu wollen und das ist primär was anderes. Und insofern glaube ich, ist das, was sich hier neu abzeigt, was anderes als die drängenden Probleme, die Voraussetzung sind, weil wir überleben müssen, um uns entwickeln zu können. Aber es ist wirklich es ist, glaube ich, ziemlich wichtig zu sehen, dass es ein anderer Impuls ist. Dass der Überlebensimpuls ein Impuls ist und der ist legitim, wichtig, fundamental. Und dass der Entwicklungsimpuls ein anderer ist. Der drängt nach dem Neuen, nach dem, was noch nicht ist. Und gleichzeitig erlaubt auch neue Möglichkeiten, mit den Problemen der Welt umgehen zu können. Aber in sich ist es ein anderer Impuls.
Ich denke, Tom, hiermit müssen wir die heutige Sendung beenden und ich glaube. Zumindest
das Läuten bei uns in Niederursel.
Ganz genau. Ich wollte einfach noch einen Punkt sagen, weil Tom ja auch hier immer auf die Schnelle die Telefonnummern durchgibt. Ihr könnt euch auch anmelden, wenn ihr euch noch nicht schon angemeldet habt, unsere wöchentliche E-Mail mit den Themen der Sendung zu bekommen. Schickt uns einfach eine E-Mail an radio@enlightennext.org. Mit eurer E-Mail-Adresse, dann nehmen wir euch in den Verteiler auf oder informiert euch auch auf unserer Webseite www.enlightennext.de. Da könnt ihr auch unseren Newsletter und unsere regelmäßigen E-Mails beantragen. Vielen willkommen, genau. Vielen Dank, ja, Tom?
Noch eine Eigenwerbung, wenn mir gestattet ist.
Also natürlich.
Ich mache in knapp 10 Tagen, glaube ich, Meisterschaft.
Stimmt, vom 6. bis 8. Mai.
Vom 6. bis 8. Mai in Berlin ein Seminar, was mit dieser Thematik auch sehr stark zu tun hat, gemeinsam mit dem Matthias Hof in den Räumen vom Integralen Forum Berlin in Berlin. Mit dem Thema Aufklärung 2.0. Und wer immer entweder in Berlin ist oder gerne nach Berlin kommt, wir würden uns sehr freuen, ich würde mich sehr freuen, Sie euch dort zu sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Auch dazu gibt es auf unserer Website die Informationen und auch die Anmeldemöglichkeiten. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zur gleichen Zeit am Donnerstag. Bei unserer nächsten Ausgabe von Radio Enlighten Next.
Vielen Dank und einen schönen Abend.
Einen schönen Abend.
Ein schönes Osterfest.